Kleine Preisfrage, wo ist Bundeskanzler Olaf Scholz gerade? Richtig, er ist in China, 8000 Kilometer Luftlinie von Berlin, und er redet dort mit Staatspräsident Xi Jinping. Das ist der Mann, der China von einer Diktatur, die wir in Deutschland aber nicht so schlimm fanden, weil wir dort wahnsinnig billig eingekauft haben, zu einem durch und durch totalitären Überwachungsstaat umgebaut hat, der zuletzt auch noch massiv in sein Militär investiert hat, darunter in sein Atomwaffenarsenal. Wir reden heute über China. Hier ist Moreno Plus 1, der Gesprächspodcast Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Laber-Podcast zu machen. Heute ist bei mir Michael Müller. Der Mann hat nicht nur den deutschesten aller deutschen Namen, er war auch regierender Bürgermeister von Berlin und ist heute Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Außenpolitik. Er ist der sogenannte Berichterstatter der SPD-Fraktion im Bundestag für Japan, Korea und eben China. Seit über 2 Jahren arbeitet sich Michael Müller ein und es ist schon sehr interessant, was er zu China zu sagen hat. Denn in seine Zeit fiel ja die sogenannte neue China-Strategie der Bundesregierung. Deutschland will sich von China unabhängiger machen, weniger auf Profite achten, mehr auf Menschenrechte. Allerdings, welche Überraschung, nicht ganz so leicht. Warum ist das nicht ganz leicht? Naja, als Teile der Welt entsetzt auf den Angriff der Russen auf die Ukraine schauten, verurteilte China eben nicht Wladimir Putin. Im Gegenteil, China und Russland rückten näher zusammen. Meine erste Frage an Müller war aber recht einfach. Ich wollte von ihm wissen, warum er in der Vergangenheit Wladimir Putin sehr offen und sehr klar als Diktator bezeichnet hat, den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping aber nicht.
Es ist ein autokratisches Regime und der Staatschef ist nicht zu unterschätzen. Aber er führt nicht diesen furchtbaren Krieg, den Putin führt gegen die Ukraine. Er führt das Land sicherlich auch mit harter Hand, hat einiges angekündigt Richtung Taiwan. Aber mein Eindruck ist, man kann mit ihm weiter reden. Er ist gesprächsbereit, hört zu, nimmt Dinge auf. Das sind alles Dinge, die ihn deutlich von Putin unterscheiden.
Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, Sie nennen ihn nicht Diktator, weil er keinen Angriffskrieg wie Putin im Falle der Ukraine gemacht hat. Wenn ich jetzt ein Vertreter der Uiguren wäre, würde ich sagen, Herr Müller, kommen Sie mal vorbei.
Ja, die Menschenrechtsverletzung, ich weiß das alles, man darf das nicht außer Acht lassen. Und ich war einige Male in China, ich habe auch erlebt, wie sich das Land unter ihm verändert hat. Das sehe ich alles.
Und beschreiben Sie das mal Leuten, die uns zuhören. Wie würden Sie sagen, hat sich das Land verändert?
Als ich das erste Mal da war, das war so 2010, 2011, es war ein relativ lockeres Zusammentreffen mit politischen Vertretern. Wir konnten uns ungestört auch in der Stadt in Peking aufhalten, hatten nicht den Eindruck, wir werden da irgendwie besonders beobachtet. 2017, 18, so in den Jahren war es völlig anders. Ganz kühle Gesprächsatmosphäre. Es wurde darauf geachtet, dass wir bemerken, dass wir begleitet und beobachtet werden. Man kann es ja auch so machen, dass andere es nicht merken. Wir sollten merken, dass auf den anderen Straßenseiten und so Menschen dabei waren, die uns filmen.
Wie lief das konkret? Das interessiert mich wirklich.
Also ja, wenn wir unterwegs waren, was weiß ich nicht, Richtung verbotene Stadt oder zum nächsten Gesprächstermin, man merkt ja dann doch, dass immer wieder die gleichen Personen um einen herum sind, dass die auch mit einer Kamera unterwegs sind, dass die Fotos machen und nicht die Sehenswürdigkeiten fotografieren, sondern uns fotografieren.
Und die wollten, dass Sie das merken?
Das war eine bewusste Machtdemonstration. Natürlich, das sollte bemerkt werden. Das ist ganz klar.
In welcher Funktion waren Sie da?
Da war ich als regierender Bürgermeister.
Genau,
ne? Da war ich als regierender Bürgermeister und wir haben ja eine Städtepartnerschaft mit Peking. Also insofern, das war auch gewünscht, dass wir uns treffen und dass wir uns begegnen und so. Das wurde alles professionell und gut organisiert. Aber die Atmosphäre zu den ersten Besuchen hatte sich völlig verändert. Eben sehr distanziert, sehr kühl, alles formal korrekt. Aber man merkte eine andere Stimmung.
Hatten Sie was gesagt in der Vergangenheit, was die hätte vielleicht verärgern können?
Gar nicht. Und das war ja auch eine politische Ebene, wo man ja nicht Weltpolitik macht, sondern wenn die Bürgermeister sich treffen, auch wenn es Millionenstädte sind, man redet nach 10 Minuten über Verkehrspolitik und wie kommt man zu günstigem Wohnungsbau und muss man Partizipationsformate in Peking jetzt auch machen oder lässt man es lieber? Das sind die Themen, wenn Bürgermeister, wir reden ja nicht über Krieg und Frieden dann, wenn man sich auf so einer kommunalpolitischen Ebene trifft. Jetzt dann aber wieder bei dem letzten Besuch 2023 war das nochmal anders. Ja, das Land verändert sich. Man merkt es alleine schon, diese Überwachungssysteme in der ganzen Stadt. Das ist nichts mehr, was man übersehen kann. Ich habe natürlich im Vorfeld Gespräche geführt mit Journalistinnen und Journalisten, mit vielen anderen, die mir gesagt haben, das wird hier sehr, sehr schwer für uns, frei zu arbeiten, frei zu leben. Und das spürt man auch. Aber wieder eine andere Gesprächsatmosphäre, große Offenheit, Interesse daran. Was wollt ihr da in Deutschland? Wie stellt ihr euch die Zusammenarbeit vor? Was sollte das mit der China-Strategie? Erklärt doch mal. Also wirklich nochmal anders wieder. Und ich hatte eben wirklich das Gefühl, man will nicht auf Biegen und Brechen Konfrontation und Eskalation. Man ist sich seiner Stärke bewusst, die lebt man aus, auch auf Kosten der eigenen Bevölkerung. Ja, deswegen sage ich, diktatorisches Regime von mir aus auch, ich akzeptiere die Formulierung, aber doch immer noch mit einer Gesprächsbereitschaft und mit dem Interesse auch am anderen, und man will sehen, ob man eine gemeinsame Basis findet oder nicht. Und das alles gibt es, glaube ich, in dem Putin-Russland überhaupt nicht mehr.
Haben wir den Schuss gehört und die Lehren gezogen aus dem, was uns mit Russland passiert ist? Wir sind sehr abhängig gewesen, haben unsere Energiebereitstellung im Grunde Russland überlassen. Jetzt sind wir wahnsinnig abhängig von China. Das wissen Sie viel besser als ich. Ich hatte vor kurzem Kopfschmerzen, habe mir Ibuprofen genommen. Das wäre ein Problem, wenn wir beschließen sollten, unsere Verbindung zu China zu kappen, weil ich glaube, die produzieren das komplett. Wir haben, glaube ich, gar keinerlei Produktion hier. Würden Sie sagen, wir haben verstanden, wie wir diese Falle, in die wir ja getappt sind mit Russland, in diese Falle nicht hineintapsen?
Ich glaube, wir haben es verstanden, aber Politik kommt auch an Grenzen. Das, was wir tun können, auf Gefahren aufmerksam machen und ja auch deutlich kritischer diese Partnerschaft jetzt sehen und auch in den Gesprächen das formulieren, das ist das, was Politik machen kann. Und ich war in Runden dabei, wo wir wirklich großen Milliardenkonzernen gesagt haben, wie unsere Einschätzung ist, wie sich das Land weiterentwickeln kann, nicht nur in Menschenrechtsfragen, sondern wie Konflikte auf uns zukommen können, auch nicht nur wegen Taiwan, sondern der große Konflikt mit den USA, was das bedeuten würde.
Also wenn die USA und China einen Handelskrieg starten.
Genau, naja, die beiden prallen 200 Kilometer vor der chinesischen Küste ohne Puffer aufeinander. Die beiden einzigen globalen Mächte, die es noch gibt, mit unglaublichen militärischen und wirtschaftlichen Fähigkeiten, prallen direkt aufeinander. Und die USA hat ja auch erklärt, sie sind eine pazifische Großmacht. Nie wieder wird es einen Angriff auf die USA über den Pazifik geben. Das Pearl Harbor Trauma, das spielt alles eine Rolle. Und diese Gefahren muss man sehen. Egal, wer da im Weißen Haus sitzt und egal, wer im Peking Staatschef ist. Wir machen darauf aufmerksam in einer Runde mit Milliarden, deutschen Milliardenkonzernen, und die sagen, ja, wir verstehen euch. Ja, es ist gut, dass ihr das in der Politik so kritisch seht und uns auch darüber informiert, aber ihr müsst verstehen, die Renditen sind so unglaublich, wir bleiben da engagiert.
Wer uns jetzt zuhört, sagt, wir sitzen in Runden. Das heißt, da sitzen Sie, da sitzen halt, Sie werden die Namen nicht nennen, oder?
Nein.
Nein. Aber, und die sagen, ich sehe, wir laufen da auf ein Problem zu, und dann sagt man ihnen tatsächlich, aber hast du mal geguckt, was wir damit verdienen?
Klar. Natürlich, das sind Investitionen, die wiederum andere Investitionen und Arbeitsplätze natürlich auch in Deutschland sichern. Das sehen wir ja auch. Und diese Unternehmen sagen, das ist für uns ein Markt, den wir nicht unbeachtet lassen können. Und wir stellen uns, also wir Unternehmen stellen uns so auf, dass wir gegebenenfalls sogar einen Totalverlust überstehen würden. So, und das meine ich, da kommt Politik an Grenzen. Wir können sagen, bitte seht das und seht zu, dass ihr Risiken minimiert, so wie wir das jetzt zum Beispiel mit der Energiepolitik auch tun. Risiken minimieren, sich andere Partner suchen. Das sind Empfehlungen auch. Aber natürlich letztendlich entscheiden die Unternehmen dann. Und das passiert bei mir auf einer Ebene, wo es schon auch wirklich große, interessante Unternehmen sind, die auch viel Einfluss haben, sowohl in Deutschland wie eben auch im Ausland. Aber natürlich die Minister, unsere Bundesregierung, die führen diese Gespräche ganz genauso.
Was die Chinesen ja schon tun ist, die haben auch das erkannt. Auch China ist natürlich abhängig von den Exporten, die sie Jahr für Jahr erzielen und die sind davon abhängig, auch bei uns zu verkaufen. Das muss man genauso sehen.
Geht in beide Richtungen.
Ibuprofen wird halt auch von uns gekauft, so. Und die haben aber relativ klar artikuliert, das habe, glaube ich, 2020, ich habe es in der Vorbereitung gelesen, gab es diesen Fünfjahresplan und da wurde von so zwei Kreisläufen geredet. Also der Binnenkreislauf der Wirtschaft, das heißt, die möchten versuchen, egal was passiert, unsere Binnenwirtschaft ist so stabil, dass wir nicht kollabieren. Und zweigleisig wird eine so eine Art Außenkreislauf, also der Export in andere Länder. Und der wird, paraphrasiert das Zitat, durchaus dafür genutzt, Abhängigkeiten zu schaffen und die zu nutzen. Also die sagen uns ja relativ klar, dass wir da in eine Falle tappen könnten.
Ja, ich glaube, da sind andere Regionen noch stärker betroffen als wir. Natürlich, es gibt Abhängigkeiten, es gibt Risiken und die würden uns dramatisch treffen, wenn es wirklich auch zu solchen Totalausfällen kommen würde. Wir tun ja nun in der Energie, nicht nur in der Energiepolitik, auch was Bodenschätze anbelangt, Handelswege, Partner in Asien überhaupt. Wir tun ja einiges, um aus dieser Situation herauszukommen.
Was denn konkret?
Na, mal ein kleines Beispiel. Die erste große Reise des Bundeskanzlers, die er gemacht hat, des neu gewählten Bundeskanzlers Scholz, war eben nicht nach China, sondern nach Japan. Manche nehmen das gar nicht so bewusst wahr. Ein wichtiges außenpolitisches Signal in Asien. Der erste Partner, den man eben besucht, ist ein anderer als so selbstverständlich in den 16 Jahren Merkel. Es ist nicht mehr China, sondern Japan. Und auch die Besuche dann in Korea, in anderen asiatischen Staaten, das sind Signale, an die jeweiligen, die wir besuchen und auch an China, hört mal zu, es gibt auch andere Möglichkeiten. Darum geht es. Aber natürlich ist China, wenn man es nicht nur die Pharma- oder die Automobilindustrie, wenn man das sieht, es ist nach wie vor für uns ein großer und wichtiger Partner.
Ja, Elektronik, Solar aus deren Seite, aber von unserer Seite durch Maschinenbau, Teile für Autos.
Ja, klar, und da gibt es ganz viel. Nur diese Strategie Chinas sehen wir ja noch dramatischer im Nahen Osten und in Afrika. Man geht rein in die Länder, schafft Infrastruktur, die wird geschenkt, es wird ja keine Rechnung gestellt. Da werden Hafenanlagen gebaut, Bahnhöfe, Straßen, Krankenhäuser, alles Mögliche, geschenkt. Muss keiner bezahlen. Und wir wissen alle miteinander, die Rechnung wird in 10 oder 15 Jahren präsentiert, wenn es um Abstimmung in der UN-Vollversammlung geht, um Handelswege, um Bodenschätze, andere Ressourcen, Partnerschaften. Und diese Strategie wird sehr aggressiv und sehr bewusst von China verfolgt. Nur, es gehört so weit dazu, auch nicht nur von China. Das machen andere auch, egal ob Russland, Indien bis zu den USA. Diese Strategie, sich zu etablieren in Länder, die für einen strategisch wichtig sind, spielt eine immer größere Rolle.
Es gibt ja den Versuch, so eine Art Gegenentwurf zu dieser Seitenstraßeninitiative von Seiten der EU. Ist das sowas, was Sie da meinen?
Naja, auch wir müssen unsere Rolle überdenken. Wir wollen ja, und das finde ich zeichnet uns aus, nicht mit den gleichen Instrumenten arbeiten wie diese autokratischen Regime. Das ist ja gut. Aber wir werden unsere außenpolitische Rolle und auch unsere entwicklungspolitische Rolle überdenken müssen. Andere Länder haben klare Anforderungen. Die sagen, es reicht uns nicht mehr, wenn ihr mit einem 50 Millionen Bildungsprogramm zu uns kommt. Das ist toll, das nehmen wir gerne, aber es reicht nicht. Andere kommen mit langfristigen Investitionen oder auch mit Rüstungsgütern. Ich sage nicht, dass wir alles machen müssen, aber wir müssen uns bewusst machen, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht mit Investitionen in andere Länder gehen, dann werden es andere tun und wir spielen keine Rolle. Und an dieser Stelle, glaube ich, sind wir, dass wir unsere außenpolitische Rolle und entwicklungspolitische Rolle überdenken müssen und müssen formulieren, wo wollen wir aktiv sein und wo suchen wir Partnerschaften oder auch ganz bewusst nicht.
Das hört man ja mal wieder, dass wir uns suchen, was wir außenpolitisch wollen. Nun sucht Deutschland schon eine Weile, ist mein Eindruck. Und ich glaube, ein großer Verbündeter vieler Autokraten ist sowas wie die, ich weiß gar nicht, wie man es nennen sollte, europäische Kakophonie. Vielleicht ist das ein Wort. Sie lächeln?
Naja, es ist ja, das sagt sich so einfach, aber das ist wiederum...
Es ist Fakt. Also das ist,
ja, aber dass es diese europäische Gemeinschaft gibt, die ja über Jahrzehnte so friedlich und gut zusammenlebt und arbeitet, jenseits aller Unterschiede, die wir nun mal haben, ist ja auch etwas Positives, was man mal würdigen sollte.
Ich habe das gar nicht negativ gemeint, aber es ist halt ein Fakt. Ne?
Also naja, Kakophonie ist ja nun schon deutlich.
Das naja,
ist
wenn ja, Sie jetzt...
Jeder
also
erzählt
Sie,
irgendwas.
Naja, aber so ein bisschen ist es ja so, oder?
Ja.
Also Sie erzählen nicht das Gleiche wie Herr Orban.
Ja, aber es gibt schon... Also mal jetzt in der aktuellen Situation. Ich glaube, kaum jemand von uns und erst recht nicht Putin hat wirklich damit gerechnet, dass das gelingt, dass wir 2 Jahre so zusammenbleiben in diesem so verschiedenen Europa und die Ukraine gemeinsam so unterstützen. Und das zeigt, dass es jenseits aller Differenzen, unterschiedlichen Staatsformen und auch Autokratien oder ja, ich nenne es mal so, die es ja auch in Europa gibt, dass wir doch eine ganz starke gemeinsame Basis haben, die uns verbindet. Und das, finde ich, sollte man auch würdigen.
Ich sage das nur, weil ich glaube, dass die Chinesen durchaus auch damit spielen. Also ich muss Ihnen, glaube ich, nicht erzählen, was die, wie die reagiert haben, als Litauen auf den Gedanken kam, Taiwan eine Repräsentanz zu ermöglichen. Da haben die sehr, sehr klar reagiert, dass sie kitzlig sind und dass sie das überhaupt nicht akzeptieren, dass so ein kleines Land wie Litauen. Also von daher, ich frage mich die ganze Zeit, ob man dieses Bild, das wir sehr oft von China hatten, das im Grunde wollen die eigentlich nur so Geld verdienen, ob das Bild sich ändern muss und ob die deutsche Politik nicht klarer sagen muss, und da sind wir jetzt bei Olaf Scholz, der gerade vor Ort ist, es gibt rote Linien und die sind relativ klar und ihr seid dabei, sie zu überschreiten. Und ich frage mich, weil ich habe gerade ein Interview gesehen von Ihnen mit dem chinesischen Staatsfernsehen. Da waren Sie auch so sehr diplomatisch und da gibt es gemeinsame Interessen. Russland ist ein China ist ein wichtiges, ein starker Partner mit Einflüssen nach Russland. Und ich habe mich gefragt, ist alles richtig und ist mir eigentlich auch grundsympathisch, aber das war 2004, hätten Sie das auch schon geben können. Und ich weiß nicht, ob die den Schuss hören, wenn man so nett ist.
Es ist eine Gratwanderung. Aber ich frage immer mal, wie ist denn der Umkehrschluss?
Naja,
der Umkehrschluss ist, wir sagen, wir brechen die Beziehung zu China ab, weil dort Dinge passieren, die für uns, für unser Verständnis von Zusammenleben und Gesellschaftsform inakzeptabel sind. Was passiert dann?
Naja, die Frage ist, ob Sie die Entscheidung haben, weil das war ja, das ist ja mit Russland passiert. Sie hätten mir das Gleiche mit Russland vor einigen Jahren gesagt. Und ich frage mich, Taiwan liegt direkt vor der Tür. Und man fragt sich natürlich, warten wir jetzt so lange, bis die einfach denken, ach, weißt du was, die Deutschen, die reden immer nur, aber die wollen ja, hat ja Müller selbst im Interview gesagt, die Wirtschaft dort, die will eigentlich nur Autos verkaufen.
Da bin ich gespannt, ob die wirklich darauf achten im Volkskongress, was ich sage. Also bin ich gespannt. Aber
Sie sehen das Problem. Und das ist ja, glaube ich, genau das, was im Kern
liegt. Aber wir bemühen uns jetzt nochmal im Rahmen nationale Sicherheitsstrategie, China-Strategie, durch die Besuche des Bundeskanzlers, sehen wir ja das Problem und bemühen uns auch rechtzeitig und klarer zu formulieren, auf welcher Grundlage überhaupt Partnerschaften möglich sind. Und dass wir bestimmte Dinge mit China nicht mehr machen, in sicherheitsrelevanten, in sensiblen Wissenschaftsbereichen oder so, das sind ja auch schon alles Konsequenzen. Dass wir andere Partner in Asien suchen, dass wir immer wieder auf das Thema Taiwan aufmerksam machen, das sind alles schon diese Schritte. Nur wir müssen natürlich auch sehen, wir haben so viele große Krisen auf der Welt, dass viele in der Außenpolitik, denke ich, auch davon ausgehen, wir werden keine dieser Krisen und Konflikte wirklich lösen ohne China. Es wird weiter eine Kommunikation nötig sein mit China. Eine vielleicht niedrigschwellige, anders als vor einigen Jahren. Dieses Land hat sich verändert, also reagieren wir auch darauf. Das halten die auch aus, das müssen sie aushalten. Aber dass wir weiter in einer Kommunikation bleiben. Und es hat diese Auseinandersetzung gegeben. Im Rahmen der China-Strategie gab es ursprünglich Überlegungen, wirklich zu sagen, wir trennen uns weitestgehend von China. Dass wir jetzt einen Weg gefunden haben zu sagen, nein, wir trennen uns nicht von diesem Land, aber wir verändern unsere Zusammenarbeit, halte ich in der Abwägung. Es ist riskant, aber wirklich für den richtigen Weg.
Glauben Sie noch an diese These? Wandel durch Handel und?
Nein, Wandel durch Annäherung, das war ja das, was wir ja mit Russland oder überhaupt Osteuropa auch verbunden haben über Jahrzehnte. Ein Land wandelt sich nicht durch stärkere Zusammenarbeit. Das, glaube ich, muss man sagen, zumindest in Bezug auf Russland ist es gescheitert.
Und ich frage mich Richtung China?
Auch da wird durch unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit sich das Land nicht wandeln, sondern es sind zutiefst Eigeninteressen, die man verfolgt, machtpolitische Interessen im asiatischen Raum und die Handelsbeziehungen mit uns sind China wichtig, aber sie verändern sich deswegen nicht.
Ich finde es interessant, weil mich hat es immer, ehrlich gesagt, überzeugt. Ich dachte, Klar funktioniert das. Den Leuten geht es besser. Sie müssen jetzt nicht mehr den ganzen Tag darüber nachdenken, ob sie vielleicht zum Reis ein bisschen Hühnchen haben können, sondern sie haben durch diesen Wohlstand die Möglichkeit, auch darüber nachzudenken, ob ihr politisches System so das Richtige ist. Und ich fand das immer relativ einleuchtend. Aber es hat ja nachweislich nicht funktioniert.
Woran
würden Sie das festmachen?
Es entspannt natürlich Situationen und durch diesen Handel lernt man sich kennen, lernt den Partner kennen, man lernt ihn einschätzen, man bekommt eine Meinung dazu. Es geht ja wiederum in beide Richtungen. Aber dass ein Land sich aufgrund dieser Handelsbeziehung wirklich wandelt und von Grund auf eine andere, weiß ich nicht, politische Richtung verfolgt.
Na, die Hoffnung war, sie werden zur Demokratie.
Ja, natürlich war die Hoffnung da, aber wir müssen sehen, das hat so nicht funktioniert, weil dann letztendlich doch die Eigeninteressen überwiegen.
Es gab so eine Studie kürzlich der Postbank. 60 Stunden verbringen Jugendliche mittlerweile in der Woche im Netz. Ein nicht unerheblicher Teil sind die auf TikTok unterwegs. Würden Sie TikTok verbieten?
Und dann sucht man sich keine anderen Kanäle?
Ja, doch, aber keine chinesischen.
Ja gut, das ist wieder eine andere Frage. Ja, also da dafür habe ich Verständnis für die Diskussion. Ich bin da ja nicht sicher genug in diesen ganzen technischen Möglichkeiten. Was können die Chinesen über diese Kanäle auswerten? Was können sie damit anfangen? Aber wenn wir zu der Einschätzung kommen, dass oder darüber sind sicherheitsrelevante Bereiche betroffen, die negative Auswirkungen haben, über die man Cyberattacken organisieren kann oder was weiß ich nicht alles, dann muss man sowas einschränken oder verbieten. Die Sache an sich, eine Social-Media-Plattform zu verbieten, in der Hoffnung, dass dann solche Medien weniger genutzt werden, glaube ich, ist zum Scheitern verurteilt, weil man sich dann andere sucht.
Nein, das meine ich überhaupt nicht. Ich meine einfach, es gibt so eine Firma, chinesische Firma, die heißt ByteDance, die macht halt TikTok und in meinen Augen wird diese Firma nichts machen, was die chinesische Regierung nicht möchte. Und die Konsequenzen könnten unter anderem natürlich neben der Tatsache sein, dass man dort die sensiblen privaten Daten nicht so behandelt, wie wir sie in Europa behandeln würden. Auch, dass man einfach denkt, ach, lass uns mal gucken, ob wir nicht die Frequenz, mit der wir AfD-Videos, ob man das nicht ein bisschen erhöht, weil es ist ja eine wunderbare Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Also eher in die Richtung, in die Sicherheit.
Und wenn man das nachweisen kann und wenn man zu der Einschätzung kommt, solche Dinge sind davon betroffen oder so, dann müsste man auch über ein Einschränken oder ein Verbot, weiß jetzt nicht, wie da die technischen Möglichkeiten sind, nachdenken, na klar. Aber das trifft alle in alle Richtungen zu, will ich dann auch gleich sagen. Also man muss auch sehr kritisch sehen, was da auf X passiert und wer dahinter steckt und welche politischen Ziele damit verfolgt werden. Man kann genauso gut stundenlang über Herrn Musk reden.
Ja, ich verstehe schon, was Sie meinen. Ich frage mich, vor wem ich gerade mehr Angst habe, vor Elon Musk oder vor der chinesischen Regierung. Ja, würden Sie sagen, man kann mit denen Klartext reden?
Das kann man und muss man offen aussprechen. Alleine bei meinen Gesprächen oder Besuchen, also so eine mittlere politische Ebene, wo ja auch dann die Parteifunktionäre und Abgeordnete dabei sind von der chinesischen Seite, da kann man das natürlich sagen. Und das ist ein Irrglaube zu denken, dass die da nicht auch entsprechend darauf reagieren und das nicht auch sehen und wissen und dann natürlich auch ihre Interessen formulieren. Aber womit ich Probleme hatte und habe, ist, wenn die Außenministerin über Fox News den chinesischen Staatschef als Diktator beschimpft. Man kann die Meinung, wir haben so unser Gespräch so begonnen. Man kann die Meinung gut vertreten. Aber das sollte auch eine öffentliche Demonstration sein. Und sowas kommt generell, unabhängig von China, in Asien nicht gut an. Eine öffentliche Demonstration jemand bloßstellen. Da gibt es entsprechende Reaktionen. In internen Gesprächen Tachles reden und sagen, wir sehen hier eine Entwicklung, die ist für uns inakzeptabel. Lasst uns drüber reden, ob wir das verändern können oder nicht, ist immer möglich.
Aber ist das nicht auch eine Taktik, dass man als China denkt, wir spielen so ein bisschen auf Zeit. Wir wissen ja, dass China gerade massiv investiert in das Militär. Ich hatte immer das Gefühl, China wurde nicht wahrgenommen als jemand, der offen militärisch die Kraft artikuliert.
So. Und das hat sich verändert.
Und das hat sich massiv verändert.
Massiv. Oder? Und deswegen muss man es auch nicht nur sehen, sondern ansprechen. Mhm. Und muss sehen, was man für Konsequenzen befürchtet, sollte diese militärische Stärke auch irgendwann eingesetzt werden. Was das bedeutet, was das für ein Konflikt wäre. Und das ist wiederum etwas, von dem ich glaube, ich hoffe, ich liege nicht falsch, von dem ich glaube, dass man China damit erreichen kann. China hat ein Interesse an ruhigen wirtschaftlichen Entwicklungen. Und ihnen deutlich machen, eure militärische Stärke einsetzen bedeutet, es würde mit aller Entschiedenheit darauf reagiert werden. Durch die internationale Gemeinschaft. Durch Japan, Korea, USA,
andere Herr Biden Verbündete. Hat ja, ich meine, davor hat es niemand getan, aber Herr Biden war ja der erste US-Präsident, der gesagt hat, wenn ihr Taiwan angreift, dann helfen wir denen.
Das meine ich.
Also das war ja früher, wurde es ja, also wahrscheinlich haben es alle gedacht.
Das meine ich.
Aber das wurde jetzt zum ersten Mal artikuliert.
Genau. Und das muss man immer wieder in aller Klarheit im Vorfeld sagen. Vielleicht ist das etwas, was wir in Richtung Russland versäumt haben. Wo wir eben nicht so klar gesagt haben, was passiert, sollte diese aggressive Strategie Russlands weitergeführt werden. Es muss klar benannt werden, was hat welche Konsequenzen.
Aber dann hat doch Frau Baerbock recht, wenn sie sagt, das ist ein Diktator, der A, B, C macht, das akzeptieren wir nicht. Das
ich sag's nochmal, ich habe kein Problem damit, diesen Menschen zu kritisieren. Diese öffentliche Machtdemonstration bewirkt das Gegenteil. Mhm. Bewirkt eine harte Gegenreaktion, wo zum Schluss keiner was von hat.
Ja. Wenn Sie jetzt voller Optimismus auf die Reise schauen, die unser Bundeskanzler gerade in China macht, was kommt denn wirklich am Ende raus, wenn es super läuft?
Wenn Sie den Optimisten Müller fragen, dann hoffe ich sehr, dass China sich aktiver in Richtung Russland äußert und auch diesen Krieg vielleicht nicht verurteilt, aber zumindest versucht, darauf Einfluss zu nehmen, dass er nicht weiter eskaliert oder zu einem
Warum sollen die das tun?
Also, Sie haben nach dem Optimisten gefragt gerade.
Sie haben nicht nach dem Fantasten gefragt.
Nach dem Optimisten gefragt. Naja, so, es wird ja oft auch so ein bisschen belächelt oder so, dass beim letzten Besuch Scholz in China dann diese Formulierung zu den Atomwaffen kam. Ich glaube, es ist wichtig. Es sind diese kleinen Bausteine, die zum Schluss doch zusammengefügt werden zu einem Gesamtbild. Die Chinesen hätten sich so nicht äußern müssen. Aber sie haben es getan, haben den Einsatz von Atomwaffen verurteilt.
Genau, wollte ich gerade sagen,
sie haben den Einsatz von Atomwaffen verurteilt und das war gut, das war wichtig. Und so etwas, glaube ich, ist in der Diplomatie wirklich viel wert. Und wenn jetzt vielleicht ein weiterer Schritt gegangen wird, dass man optimistisch gedacht sieht, dass China versucht, in irgendeiner Form zu einer Beruhigung beizutragen. Dann hat sich dieser Besuch schon gelohnt.
Die haben ja angedeutet, dass sie so eine Friedenskonferenz, Kubala hat sich, glaube ich, also der Außenminister der Ukraine hat so gesagt, ja, ich würde sogar China als Vermittler akzeptieren. Oh, really? Ich tue mich damit schwer, wenn ich sehe, als es hart auf hart drauf ankam und wir alle nach China geguckt haben und geguckt haben, wie positionieren sich jetzt die Chinesen kurz nach dem Angriff, wohin geht die Solidarität, wenn die Chinesen gesagt hätten, wir enthalten uns oder wir überlegen noch, dann wären wir alle wahnsinnig dankbar gewesen. Aber stattdessen gehen die gemeinsam Stör essen, Herr Putin und Herr Xi, und wir dachten alle, na fantastisch. Also verstehen Sie, als es drauf ankam, hatte ich den Eindruck, haben die sehr klar ihre Farbe bekannt.
Wir haben uns alle mehr erhofft und trotzdem, wer hat denn überhaupt noch Einfluss auf Putin, wenn überhaupt jemand Einfluss hat? Wer überhaupt? Inder, Chinesen, Türken, Südafrikaner? Vielleicht. Und es ist, glaube ich, wenn man die Situation in der Ukraine sieht, jeder Versuch ist es wert, irgendwie einen Gesprächsfaden hinzubekommen mit irgendjemand, der noch Einfluss auf den Kreml und auf Putin hat. Und das ist meine Hoffnung, dass Olaf Scholz so etwas vielleicht wieder hinkriegt.
Versucht er das gerade?
Naja, das ist natürlich auch ein Ziel. Also es ist ja auch, er wird begleitet von einer großen Wirtschaftsdelegation.
Ja, und von den 3 Tagen verbringt er, glaube ich, 2 Tage mit Wirtschaftstermin, wenn ich das richtig gelesen habe.
Natürlich, das spielt alles eine Rolle, aber es gibt auch viel Zeit für den, oder umgekehrt mit dem chinesischen Staatschef auch eben. Und dann werden die Krisen und Kriege eine Rolle spielen. Da wird auch der Nahe Osten eine Rolle spielen. Selbstverständlich, da ist China auch indirekt beteiligt, ja durch Partnerschaften wieder oder Abhängigkeiten. Und insofern, darum kommt man gar nicht mehr herum.
Also ich könnte länger mit Ihnen sprechen, aber ich habe mir vorgenommen, ich mache das heute, mache heute keine Überstunden. Darf ich fragen, warum Sie von, und das ist jetzt ein schwieriges Wort vielleicht im Zusammenhang mit Berlin, aber von Lokalpolitik, also als regierender Bürgermeister von Berlin, als nächsten Schritt in Anführungszeichen das komplette Gegenteil gewählt haben, nämlich Außenpolitik. Haben Sie einen Moment gehabt, in dem Sie Blut geleckt haben und gesagt, so jetzt nicht mehr Verkehrskonzepte, nicht mehr Städtebau, nicht mehr, weiß ich nicht, in Tempelhof Lokalpolitik, sondern Peking, die ganz große Welt?
Na, erstmal wollte ich bewusst was ganz anderes machen, damit man nicht in diese blöde Situation kommt, immer noch irgendwie in der Berliner Politik rumzumurksen als ehemaliger. Das findet keiner toll. Also man sucht sich dann eben auch bewusst ein, oder ich wollte ein bewusst auch anderes Themenfeld haben. Und das ist wirklich so, ich war ein paar Jahre Metropolis-Präsident, ein großes Städtenetzwerk ist das von Haupt- und Millionenstädten. Ich war, oder als regierender Bürgermeister, wir haben ja 17 Städtepartnerschaften, war da schon in Tokio und Peking und vielen anderen Städten. Und ich habe gemerkt, dass ich einerseits auch in den Gesprächen gut klarkomme mit meinen Gesprächspartnern, dass ich das interessant und spannend finde. Und das natürlich auch so, dass diese Erfahrung aus Berlin, aus der deutschen Hauptstadt, auch gerne gesehen und gehört werden. Und ich dachte, vielleicht ist das dann etwas, was ich auch im Bundestag mit einbringen kann. Und nochmal, ich bin nicht Minister, das ist alles eine Ebene, wo man auch immer noch relativ frei und offen mit allen Gesprächspartnern in Kontakt kommen kann.
Das war Morin Plus 1, heute mit Michael Müller, ehemals Berliner regierender Bürgermeister, heute im Deutschen Bundestag, wo er sich im Besonderen mit China beschäftigt. Und ich glaube, dass alle, die das gerade gehört haben, sehr gut verstehen können, warum Bundeskanzler Olaf Scholz gerade in China so unfassbar rumeiert und die Dinge eben nicht beim Namen nennt. Denn wie sagt man den Leuten, mit denen wir so wahnsinnig viel Geld verdienen, dass man sie unappetitlich findet? Richtig, man sagt es ihnen gar nicht. Das war Morin Plus 1, der Interview-Podcast der Spiegel. Ich sage Danke bei euch, bei Ihnen fürs Zuhören, bei Julia Parker, Janis Schakarian und Philipp Fackler für die Hilfe. Morin Plus 1 erscheint immer am Mittwoch und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.